Am Anfang war das eigentlich in ihrer Revolution noch, da ist das überhaupt nicht auseinandergefallen. Die war, wenn man so will, in gewissem Sinne als nationale Revolution oder als soziale Fortschrittsanstrengung, naja, wenn man so will, unschuldig, oder ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Da war einfach erstmal klar, die alte Herrschaft muss weg, weil das ist die Gewalt, die steht auf jeden Fall für diese ruinösen Verhältnisse. Und dann war auch klar, nicht bloß die alte Gewalt, sondern auch die alten Eigentumsverhältnisse müssen weg. Wurscht, dass die da erst gebraucht haben, bis das ist mir jetzt alles egal. Sie haben den Schritt vollzogen und haben gesagt, wir beseitigen die Vorherrschaft, wir stellen diesen Staat auf eigene Füße, aber diese, dass er dann souverän ist, das hat dann auch ein materielles Programm, nämlich nationale Entwicklung und sozial das Volk an das Stellen. Dafür reicht es also nicht, die alte Gewalt wegzuräumen und dann alles so zu lassen, sondern dann muss man auch die alten Eigentumsverhältnisse wegräumen, haben also das US-Kapital enteignet und haben die Eigentumsfrage ziemlich radikal entschieden, weil sie überhaupt im Land auch die Kleinbauern und alles enteignet und in Staatshand im Prinzip genommen haben. Und das war eben auch ihre Auffassung, der Staat muss das in die Hand nehmen und muss die Verhältnisse organisieren. Dann kommt Kuba voran und hat dann ja auch immerhin auf der Grundlage seiner Verstaatlichung gesagt, so und jetzt organisiert er das gesellschaftliche Leben und hat es dann auch nach sozialen Gesichtspunkten einerseits organisiert. Das war eben das, wo Sie sich jetzt drüber beschweren, diese zwei zentralen Grundsätze, nämlich erstens, das Leben im Land ist nicht vom Dienst an irgendeinem Kapital abhängig und nicht vom Geld. Der hat den Sachzwang, jemand kriegt nur was, wenn er auch verdient, wenn er sich für, es war ja vorher für Geschäftsrechnung nützlich machen kann und wenn nicht, verelendet er. Den Sachzwang haben sie außer Kraft gesetzt. Haben den Standpunkt vertreten, das ganze Volk kommt in Arbeit und zwar so, dass es nicht der Not des Geldverdienens unterliegt, weil wenn das Volk arbeitet, dann ist es auch nützlich. Haben zwar Lohn bezahlt, aber weder eine Erpressung mit der Arbeitsplatzdrohung, also die werden entlassen, die haben halt Arbeitsplatz garantiert. Und zweitens, am Lohn hat dann so wahnsinnig das ganze Leben gar nicht gehangen. Vom Lohn hing eben das Leben nicht ab, weil da kommt das zweite Prinzip zum Tragen. Man muss auch das Volk zum Arbeiten, man muss ihm nicht bloß Arbeit garantieren, sondern man muss es auch zum nützlichen Arbeiten befähigen und ordentlich stellen, weil dann leistet es auch was. Dann kommt auch die nationale Entwicklung voran, das war immer die andere Seite. Dann kommt das ganze nationale Leben voran. Und dann haben sie allerdings schon relativ notmäßig und elementar gesagt, dann sorgen wir dafür, dass unser Volk versorgt ist. Das braucht erstmal die allerelementarsten Bedingungen und das waren dann Ausbildung und Gesundheit und Wohnen. Und das ist alles staatlich organisiert und praktisch kostenlos garantiert worden. Und daran, an diesen sozialen Gesichtspunkten, sind dann auch die Betriebe ausgerichtet worden. Und nach außen hin, auch da ist es für die alles in eins gefallen, hat es geheißen, wir machen keine normale Außenpolitik, sondern wir sorgen dafür, dass auch andere Länder aus ihrer Drittweltohnmacht rauskommen und wir greifen die imperialistischen Machtverhältnisse an und haben Befreiungsbewegungen auswärts unterstützt. Haben gesagt, wir führen in der Drittwelt Umsturz herbei und kämpfen gegen die Kolonialmächte und unterstützen Guerillakämpfe. Und das sollte dann auch dem eigenen Land sowas wie Sicherheit und einen Rückhalt bieten, weil klar war, sie sind relativ ohnmächtig. So, und das Ganze ist gleich mit einem ziemlichen Idealismus vertreten worden. Wir stützen uns auf die eigene Kraft. Wir stützen uns auf den Opfermut unseres Volks und dessen Begeisterung für die gute Sache, die wir uns vorgenommen haben. Damit kann Kuba dann wirtschaften. So gehen dann diese drei Sachen, Souveränität, nationale Entwicklung und das Volk kommt voran, so gehen die in eins. Naja, und jetzt, also du hast ja schon darauf hingewiesen, seit ihrer Revolution kämpfen sie sich eigentlich daran ab, dieses Programm unter den beschränkten Bedingungen in die Wege zu leiten und zu verfolgen, weil ihnen selbst für das alles letztlich die entscheidenden Mittel ziemlich fehlen. Die haben das, wenn es man mal so sagen will, das will ich jetzt einfach sachlich feststellen, weder als Entschuldigung und als Beschuldigung schon gleich nicht. Die haben dieses Programm einer so, wie soll man sagen, materiell gedachten nationalen Entwicklung von Staat und Volk und alles, was sie sich da vorgenommen haben, gar nicht wirklich ausprobieren und umsetzen können. Das sind ihrem Projekt eigentlich die Geschäftsbedingungen, die Grundlagen dieses Projekts ständig in die Quere gekommen. Also die kubanischen Revolutionäre oder wurscht, wie man sie nennen will, und dann Staatsmacher, die ringen von Anfang an mit dem Widerspruch, dass eigentlich das, was sie sich vorgenommen haben und ihre Macht, eigentlich das, ihre eigene Macht und ihre eigenen Mittel und das, was sie selber kommandiert haben, ständig überfordert hat. Das ist im Grund schon im Programm irgendwie eingestanden. Nämlich, dass sie die Mittel ja erst noch entwickeln müssen. Das war ja die eine Abteilung, ja, indem man das Volk besser stellt, muss man ja erst die Mittel noch entwickeln, dass die Nation dann auch vorankommt, dass das Arbeiten produktiv wird. Es war ja schon im Programm drin, das schaffen wir da drüber. Man muss das Volk erstmal mit aller elementarsten Leistungen überhaupt befähigen, was zu leisten. Da ist das ja auch schon drin. Anerkannt, ja, wir verwalten erstmal einen ziemlichen Mangel. Der Staat muss überhaupt erstmal die Mittel erwirtschaften, mit denen er dann seine guten Taten tun kann. Und nach außen ist eigentlich auch im wir unterstützen den Befreiungskampf in der dritten Welt, da wo andere sich mit beschränkten Mitteln wehren und zur Wehr setzen gegen die Oberimperialisten und die Kolonialmächte und so weiter. Auch da ist ja schon ein Moment von außenpolitischer Ohnmacht, dass die Souveränität des Staats eigentlich gar nicht von ihm selber zu sichern ist und gesichert wird, anerkannt. Und über diesen Generalwiderspruch sind sie eigentlich nie hinausgekommen, sondern mit dem haben sie national, so gut es geht oder so wie sie gemeint haben, wie es gut gehen soll, einfach national gewirtschaftet. Haben ihr praktisches Programm, also diese Dreiergleichung, wie ich das genannt habe, an die jeweiligen Bedingungen angepasst und an denen dann auch laufend relativiert. So haben sie dann auch, bis heute aus- und durchgehalten. Aber was zusammengehen sollte in ihrem Programm, das ist eigentlich immer mehr auseinandergetreten und in Gegensatz zueinander getreten. Und was heißt schon, das ist in Gegensatz zueinander getreten, das war ja nicht so pur Lage, sondern das haben sie dann mit ihrem Regieren, mit dem, wie sie gesagt haben, wie sie zurechtkommen, dann auch selber als solche Gegensätze organisiert. Haben ihr Programm fort- und umgeschrieben, je nach den Bedingungen, immer mit dem Hinweis drauf, dass es anders nicht geht. Das Es, was da gehen soll, also das Es geht nicht anders. Das Es hat sich darüber allerdings ganz gehörig gewandelt. Also die ganze 50-jährige Geschichte ist im Grund zunehmender Auseinanderfall von sozialen und nationalen Entwicklungsanstrengungen und Sachnotwendigkeiten des staatlichen Zurechtkommens und Vorankommens. Das haben sie exekutiert. Ich will ja gar nicht über die damaligen, es ist ja Schnee von gestern, ich weiß gar nicht, wer sie noch kennt, über die ersten Programmdebatten reden, die sie nach ihrer Revolution gehabt haben, ob man das Geld abschaffen soll, ob Geld nicht unmoralisch ist, ob man nicht auf die Moral des Volks setzen soll und das wäre dann ein ganz anderer Motor voranzukommen, die waren alle ziemlich schnell Makulatur. Sie haben es eigentlich von Anfang an erstens mit einem übermächtigen Feind zu tun gehabt. Das war die USA, das weiß man ja. Für die war halt das, was die gemacht haben, einfach ein einziges Verbrechen. Das musste bekämpft werden und die mussten von allen Quellen abgeschnitten werden. Also die Amerikaner haben damals sozusagen das imperialistische Grundprinzip verwaltet und waren der Anwalt davon. So eine Mannschaft darf auch nicht nur halbwegs gesichert regieren und irgendwie auf die Beine kommen. Das war halt da der Standpunkt und man weiß ja, der hat sich bis heute erhalten. Also haben sie ökonomisch und was ihren sozusagen machtmäßig, was überhaupt ihren Schutz anbetroffen hat, dass sie nicht von den Amis überrannt worden sind. Versuche hat es ja gegeben. Schweinebucht-Affäre kennt man ja und die vielen wüsten Anschläge auf den Castro und so weiter kennt man ja auch alles. Die werden ja heute interessante Geschichten aus alten Zeiten von Geheimdienstlern zum Besten gegeben. Also es hat ja ständig amerikanische Sabotage, Erledigungs- und sonst was Versuche gegeben, aber sowas wie eine Existenzgarantie hat Kuba dann doch gehabt. Nämlich materiell, also ökonomisch, wie in, was seinen Schutz angegangen ist, hat es von sowjetischer Hilfe und von sowjetischer Weltmacht gelebt. Ist von der gefördert worden und haben auch Mittel gekriegt und waren, wenn man so will, und das war die Existenzgrundlage, von der Sowjetunion aus gesehen, sowas wie, ein ökonomisch ziemlich nebensächlicher, unbedeutender Teil, dank dieses sowjetischen Wirtschaftsinternationalismus, dieses Wirtschaftsblocks, den die Sowjetunion gemacht hat, sind in den ja dann auch eingebaut worden. Und waren für die Sowjetunion zweitens sowas wie eine strategische Größe in der Weltmachtauseinandersetzung mit den USA. Und waren drittens sowas wie ein Vorzeigeobjekt der Sowjetunion in Sachen Drittwelt. Als solches sind sie also gefördert worden, haben dann viel von dem gekriegt, was sie gebraucht haben, was sie selber gar nicht hatten. Es hat mit Öl angefangen, über Maschinen und Landmaschinen und so weiter und so fort. Alles zu Sonderkonditionen. Ihnen ist also überhaupt darüber die Gelegenheit und die Freiheit gegeben worden, sich überhaupt ein Stück weit aus dem Zustand eines Drittweltlandes rauszuwirtschaften. Nicht gleich sich auf Weltmarktsrechnungen beziehen und an denen sich bewähren müssen und dann auch noch an einer amerikanischen Feindschaft, die durchaus materiell ja auf Schädigung rausgelaufen ist, auf Abschneiden von solchen Mitteln. Also da war die Sowjetunion die Grundlage dafür, dass sie davon überhaupt ein großes Stück weit befreit worden sind. Und die Sowjetunion hat für das Ganze umgekehrt, hat ihnen den Zucker abgenommen und das verrechnet und Heute ist es nach dem Abgang der Sowjetunion bei Kuba als Schuldenberg verblieben. Sieht man aber, das war eine eigentümliche Weise der Förderung, das ist damals nie abgerechnet worden. Es ist einfach bilanziert worden. Also damit hat dann Kubas Führung dann auch gewirtschaftet. Also auf der Grundlage haben sie dann ihre sozialen und ökonomischen Fortschritte gemacht, soweit das eben ging. Also ihre Volksbildungs- und Gesundheitsprogramme, ihre nationalen Entwicklungsprogramme, die Versorgung im Land wirklich verbessert und den nationalen Staatsapparat und eine Armee mit Waffen und so weiter aufgebaut. Das hat eigentlich alles auf seine Grundlage in dieser Förderung gehabt. Aber die Unterstützung hat halt ihren Preis gehabt. Die haben halt die Mittel nicht für das Programm gekriegt, was sich Kuba vorgestellt und vorgenommen hat, eben, sondern nach SU-Rechnungen und Berechnungen, was ich vorher gesagt habe. Es hat halt nicht geheißen, hier macht sich die Sowjetunion für dieses große Programm, Kuba entwickelt sich, macht Fortschritte, industrialisiert sich, stellt darüber, macht darüber sein Volk produktiv. Umgekehrt über die Fortschritte der Produktivität bedient dann auch sein Volk besser. Soweit hat die sowjetische Hilfe gar nicht gereicht, sondern eigentlich ist Kuba in der sowjetischen Rechnung hauptsächlich dann als, eben als dies, was ich vorher gesagt habe, als Vorzeigeprojekt und Zuckerinsel vorgekommen. Und das hat für die kubanischen Staatsmacher bedeutet, naja, dann muss man sich halt an diesen Quellen ausrichten. Dann ist der anfangs mal ins Auge gefasste industrielle Aufbau in sich mehr oder weniger als Programm gestrichen worden und die Industrieaufbauambitionen sind zurückgeschraubt worden, faktisch eigentlich aufgegeben worden, weil die Mittel dafür gefehlt haben und die Sowjetunion sie ihnen nicht gestiftet hat. Das war kein von denen geförderter Zweck. Und dann hat die kubanische Mannschaft gesagt, naja, da muss man damit zurechtkommen, dass dieser Zweck so nicht geht. Was ist stattdessen gegangen? Die haben sich darauf eingestellt, naja, wenn wir vom Zuckerlieferungen an die Sowjetunion leben, dann machen wir daraus für uns ein besseres Lebensmittel und haben gesagt, wir machen eine riesen Zuckerproduktionsschlacht. Da haben sie dann beschlossen, 10 Millionen Tonnen müssen her und der Beschluss hat eigentlich geheißen, statt Industrieaufbau setzen wir jetzt erstmal drauf, weil das haben wir, sonst haben wir nichts, aber das haben wir, nämlich den Enthusiasmus und den Einsatzwillen unserer Massen. Und dann haben sie mit einem Riesenwerf ihre ganzen Massen, Studenten und sonst was alles und Mittel, die sie sonst hatten, auf die Zuckerproduktion geworfen, haben das also woanders abgezogen, haben damit furchtbar viel anderes Zeug durcheinander gebracht und ihre 10 Millionen Tonnen Zucker sind nicht zustande gekommen. Einzelheiten sind jetzt wurscht, die sind teils verrottet. Dann haben die Leute haben zwar gewerkelt, aber dann haben doch die alles Mögliche gefehlt, wo man es lagert, wie man es transportiert und so weiter und so fort. Und schon hat sich geltend gemacht, auf den Enthusiasmus der Massen kann man keine 10 Millionen Zucker und ein Fortschritt in Sachen, wir machen uns die Sowjetunion zum Mittelmann. Die Folge ist aber gewesen, dass sie ihre ganze Landwirtschaft zu großen Teilen diesem Auftrag umgewidmet haben und darüber übrigens ihre Lebensmittelproduktion ziemlich schon eingeschränkt haben. Die ist seitdem ein bleibender Missstand.